hat sie das Schuhe, ja, hat sozusagen erfahren, sie verliebt und gleichzeitig hat sie imitiert. Ja, das ist halt diese Vater-Mutter-Ersatz gleichzeitig. Also auf der einen Seite diese extreme Fixierung auf den Führer und auf individuelle psychologische Art. Auf der anderen Seite aber die Reproduktion, die Vermehrung des Verhältnisses durch eine Balance zwischen geteilten Liebe und Erhaltung der Äquidistanz zum geliebten Gegenstand. Und diese Kombination sozusagen aus Neid und Repression und geteilten Gefühl ist das, was die Masse zusammenhält, und das bedeutet, dass es so etwas wie eine Ansteckung sagt, Freude durch Hypnose oder was auch immer, eigentlich nicht stattfindet. Sozusagen, es gibt eine gewisse libidinöse Energie, mit der diese Masse von Anfang an erfüllt ist. Und was wir als Ansteckung, Infektion, Suggestion oder Hypnose interpretieren, sind eigentlich Regeln, die in einer libidinösen Ökonomie durchaus üblich sind. Und sicherlich zitiert ja Freud sehr viel aus der Geschichte des Katholizismus und katholischen Institutionen, weil es eine Religion der Liebe ist, ja, und zwar, und Christus ist diese Führer, ja, zu dem alle gleichzeitig Zugang haben und keinen Zugang haben. Jeder kann mit ihm eine persönliche Beziehung herstellen und gleichzeitig keiner. Und Christus ist in diesem Sinne sozusagen ein Führer par excellence, der sozusagen das Vorbild ist für alle anderen Führer, ja, die dieser sozusagen gleichmäßige Liebe und Gleich- und Äquidistanz erschaffen müssen und zu den wahren Führer zu werden. Und es ist ein Beispiel, dass er einführt, ist wirklich witzig. Er sagt, ich habe ein Buch gerade gelesen, das mir zugeschickt wurde, und erzählt dieses Buch. Die Zersetzung einer religiösen Masse ist nicht so leicht zu beobachten. Vor kurzem geriet mir ein von katholischer Seite stammender, von Bischof von London empfohlener englischer Roman in die Hand mit dem Titel When It Was Dark, der eine solche Möglichkeit und ihre folgenden Geschichte und wie ich meine zutreffende Weise ausmalte. Der Roman erzählt, wie aus der Gegenwart, dass es eine Verschwörung von Feinden der Person Christi und des christlichen Glaubens gelingt, eine Grabkammer in Jerusalem auffinden zu lassen, in der Inschrift Josef von Arimathäa bekennt, dass er aus Gründen der Pietät den Leichnam Christi am dritten Tag nach seiner Beisetzung heimlich aus seinem Grab entfernt und hier bestattet hat. Damit ist die Auferstehung Christi und seine göttliche Natur abgetan, und die Folge dieser archäologischen Entdeckung ist eine Erschütterung der europäischen Kultur und eine außerordentliche Zunahme aller Gewalttaten und Verbrechen, die erst schwindet, nachdem das Komplott der Fälscher enthüllt werden kann. Das ist aber sicherlich keine mehr als ironische Darstellung dieses Buches. Allerdings findet Freud dieses Buch zutreffend, weil es tatsächlich an dem Moment, an dem ein gewisser Zweifel am Führer entsteht, sagt er, die Masse zerfällt sofort. Das ist auch interessant, nach dem Untergang des Sozialismus zu sehen. Das heißt, es gab keine Massendienung überhaupt. Ja? Diese schnelle Zerfall der Masse bedeutet, dass es keine Masse gab. Sondern es war, wie gesagt, eine Summe individueller Beziehungen, die sich als Masse präsentiert haben. Und ist dieses Objekt, diese Masse der individuellen Beziehungen nicht mehr da, ist auch die Masse nicht mehr da. Ja, das heißt, diese Autonomie der Masse, die Kraft der Masse, ist illusionär. Ist aber die Masse letztendlich durch individuelle Summe individuellen Beziehungen gibt, dann ist sie nicht regressiv im Sinne von Le Bon. Sie bleibt individuell. Ja, das heißt, wenn ich individual in den Führer verliebt bin und mich mit ihm gleichzeitig identifiziere, dann ist es eine kulturelle Leistung. Es ist eine kulturelle Leistung, die genau so in die Psychologie verankert ist, wie jeder andere auch. Das heißt, diese Regression zur Masse oder diese Regression zur Herde findet nicht statt. Und Freud sagt, die Masse ist im Grunde genial. Die Masse ist genial und die Masse produziert sehr viel Gutes. Im Grunde, die produziert die Kultur durch diese Hingabe. Das heißt, wenn wir, wie Freud ohne weiteres annimmt, dass die kulturellen Leistungen immer sozusagen nicht anders sind als Ausbeutung, kulturelle Ausbeutung der sexuellen Energie, dann ist diese Zunahme des Energetischen in dieser Summe der Verliebtheiten, ist nichts anderes als das, was sozusagen die Menschen anreizt und stimuliert und eigentlich zur Kulturleistung bringt. Und zwar zur individuellen Kulturleistung. Damit werden alle diese zwei Ziele zunächst einmal erreicht. Das heißt, auf der anderen Seite wird die Massenpsychologie von Individualpsychologie abgeleitet. Also die Massenpsychologie wird gezeigt als eine Illusion, die aus einer gewissen Optik entsteht, die ja übersieht, dass wir nicht mit Masse zu tun haben, eigentlich, die miteinander verbunden ist, sondern wir haben mit einer großen Summe individualpsychologischer Beziehungen zu tun, die alle so funktionieren, wie die individualpsychologische Beziehungen generell funktionieren. Also in diesem Sinne. Wir haben keinen Herdenmenschen oder was auch immer, sondern wir haben diese Herde nicht. Diese Herde ist eine Illusion. Diese Illusion entsteht allerdings dadurch, dass es Mechanismen der Regulierung gibt. Diese Beziehung entsteht, diese Mechanismen der Regulierung funktionieren aber so lange, wie diese Beziehungen funktionieren. Beziehungen nicht funktionieren, Mechanismen auch. Also Masse als Phänomen gibt es ja nicht. Und der zweite Moment ist eben damit auch verbunden, dass wir im Führerprinzip, also im Führerprinzip ist eben nichts anderes als, sagen wir, Zusammenbindung der Mutter und des Vaters in einem Liebesobjekt, das Liebesobjekt, der imitiert und geliebt wird, gleichzeitig. Eine sozusagen perfekte Liebeerfahrung gewissermaßen. Also für Prinzip ist das ist die perfekte Liebe. Und als perfekte Liebe ist sie eher dazu geeignet, einen zu stärken und auch Kulturleistungen hervorzubringen, als den Menschen zu schwächen. Und dann zitiert Freud Schopenhauer mit einer, das ist sehr witzig, ich lese das Zitat von Schopenhauer vor, das ist ein Parabel. Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nahe zusammen, um durch die gegenseitige Wärme sich von dem Einfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welche sie dann wieder voneinander entfernte. Wenn nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen werden, bis sie eine mäßige Entfernung herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. Und selbstverständlich sagt Freud, dass die menschliche Gesellschaft, dass die Gesellschaft der Stachelschweine und dass wir in diesem Sinne nie zu nah zueinander treten sollen, aber auch weit entfernt ist auch nicht gut, aber diese optimale Distanz gibt es ja gewissermaßen auch nicht, sondern wir leiden unter einem Übel oder anderen Übel. Und das ist eben die Masse. In diesem Sinne entsteht die Masse nie. Und die Masse nie entsteht schon deswegen nicht, weil wir die nächsten Menschen am meisten verabscheuen. Sagt das, man könnte sagen, dass die Menschen die großen Unterschiede ablehnen und andere hassen, ja, die von ihnen sehr unterschieden sind. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir verabscheuen vor allem die Menschen, die nahe zu uns sind und die uns wenig von uns unterscheiden. Er sagt, von zwei benachbarten Städten werden jede zu missgünstigen Konkurrenz des anderen, jedes Kantönli sieht geringschätzig auf das andere herab. Nestverwandte Völkerstämme stoßen einander ab, der Süddeutsche mag den Norddeutschen nicht leiden, der Engländer sagt dem Schotten alles Böse nach, der Spanier verachtet den Portugiesen. Also je näher die Völker zueinander sind, desto mehr entsteht der Hass und je weniger sich voneinander unterscheiden, desto mehr entsteht der Hass. Hassbereitschaft und eine Aggressivität wachsen, je weniger die Unterscheidungen von den Menschen sind. Das heißt, dort, wo der Narzissmus problematisch wird, wo die Identifikation problematisch wird, dort wächst der Hass. Das heißt, wenn ich das ist der nächste sozusagen, das ist die nächste Stufe. Das heißt, indem ich den Führer liebe, auf der einen Seite ihn imitiere und die ganze Masse ihn imitiere, bekommt das Ganze eine narzisstische Komponente. Ich bin auf mich stolz, weil mein Ich mit meinem Über-Ich bis zu einem gewissen Grad zusammenfällt. Und das ist ja im Grunde sozusagen der Schlüssel für die Stärke des Einzelnen, sagt Freud. Und das ist übrigens zunächst einmal seine Erklärung dafür, warum diese und nicht jener ein Führer geworden ist. Also derjenige, der am wenigsten fähig ist, zwischen seinem Ich und Über-Ich zu unterscheiden, der wird zum Führer prädestiniert, ja, weil er sozusagen von sich selbst stolz ist, auf sich selbst stolz ist und von sich selbst überzeugt. Und alle anderen, die in ihn verliebt sind, übernehmen diese narzisstische Dimension durch die Imitation. Wenn man diese narzisstische Komponente bekommt, dann ist die kleine Abweichung von diesem Narzissmus viel gefährlicher und führt zur Überfremdung. Hat diese Gefahr der Überfremdung in sich, dass die großen Unterschiede nicht haben. Deswegen sind die Völker, nicht wahr, Serben und Kroaten, die das gleiche Volk sind im Grunde, sind am meisten verfeindet. Das erklärt auch die Verfolgung der Juden im Dritten Reich, die ja sich kaum unterscheiden haben von den Deutschen und so weiter. Aber diese kleinen Unterschiede, die kleinen Differenzen, die sind für die Imitation, für die Perfektion der Imitation und für den Narzissmus, der auf diese Imitation gründet, am gefährlichsten. Wenn ich große Unterschiede sehe, dann ist es ganz klar, wo die Grenze der Imitation liegt. Und wenn ich die nicht habe, dann ist es schwieriger. Insgesamt wir also, sagt Freud, folgendes Modell und dann das interessante Folge. Daraus sagt, haben also direkte Triebe und indirekte Triebe. Also die indirekten Triebe sind diejenigen, die eben frustriert sind, die aus der frustrierten direkten Triebe entstehen. Direkte Triebe werden befriedigt, wenn sie befriedigt werden. Wenn sie nicht befriedigt werden, werden sie indirekt und aufgefangen von der Figur der Imitation. Das heißt, die Kultur bietet uns die Möglichkeit einer sozusagen sekundären Identifizierung in sich durch die Identifikation mit dem Führer eben, der in sich diese Norm verkörpert. Und wir haben also plötzlich etwas, was für das Buch über den Moses absolut entscheidend ist. Das ist eben der Moment, an dem das alles hängt. Nämlich, der Vater, überhaupt der Mensch, ist er nicht ein Vertreter eines abstrakten Prinzips. Das heißt, meine Fixierung auf dem Gesetz ist kein abstraktes Verhältnis. Wie es noch früher war bei Freud. Ja? Das war auf der einen Seite die ganze libidinöse Ökonomie war konkret und sozusagen die Zensur war abstrakt. Sondern was für mich jetzt im Zentrum steht, es ist der Führer. In dem Augenblick, in dem alles zerfällt, der Staat zerfällt, alles zerfällt. Der Einzige, was bleibt, ist der Führer. Das ist der Einzelne, auf den ich alle Wünsche der Imitation projiziere. Und diese sind dann für mich kulturbildender, stabilisierend, kulturstabilisierend. Das heißt, nicht der Staat, nicht das Gesetz, nicht das Zorn, nicht die Kultur, sondern der Mensch, verstanden als Führer, verstanden als Ich-Ideal, ist der letztmögliche Träger, aber auch dann, wie wir bei Moses sehen werden, auch erstmögliche Träger eines kulturellen Prinzips. In diesem Sinne, jedes Kulturprinzip ist ein Führerprinzip, in allen anderen. Als letzte Begründung. Ein Führungsprinzip, bei dem es unmittelbar einleuchtet und sich als gewisse Lücke darstellt. Übrigens eine Lücke, die sehr früh von der Schüler von Freud entdeckt worden war. Man hat oft versucht, sie zu kompensieren, und das hat nie richtig funktioniert. Die sogenannte Liebesbeziehungen oder libidinöse Beziehungen bei Freud sind niemals zwei Beziehungen, das hat man zuvor gemerkt. Ja. Es gibt nur Subjekt der libidinösen Kräfte, aber das Objekt ist halt nur das Objekt. Es gibt keine Gegenseitigkeit in der Liebesbeziehung, wie sie von Freud beschrieben werden. In diesem Sinne ist die Freudsche Analyse nicht wahr entfernt von der Satcher-Libidinismus-Modell. Das heißt, alles, was sich in libidinösen Beziehungen abspielt, spielt sich letztendlich im Einzelnen ab. Freud geht niemals davon aus, dass der Liebesobjekt was zu sagen hat. Und dass überhaupt das, was sozusagen, dass es der andere tut oder was der andere ist, ja, und so weiter, dass es irgendwelche Bedeutung hat für die Ökonomie des Einzelnen. Das Liebesobjekt ist nur ein großes X, ja, das ist etwas, was eine Fläche, was eine Leinwand darstellt letztendlich für die Projektionen der eigenen libidinösen Kräfte und alle Konfigurationen, die da entstehen auf dieser Leinwand, diese ganze Film, den man sieht, Das ist nichts anderes als die Projektion des eigenen Unbewussten. Nirgendwo und auf keiner Etappe der totalitären Kriegen und kriegenden Beziehungen ist so etwas wie ein Kontakt möglich. Das ist so etwas wie eine sozusagen. Es wäre genauso merkwürdig, wenn der Leinwand plötzlich während der Kinoveranstaltung, wäre es eigentlich nicht schlecht, der plötzlich begonnen hat, sozusagen von sich was zu sagen und so. Das findet einfach nicht statt. Ja? Der andere ist immer noch passiver. Man könnte sich genauso in eine Katze verlieben. Es gibt für Freud keinen Unterschied, ob man sich in Katze verliebt hat, in einen Mann verliebt hat, in eine Frau verliebt hat, in diesen Tisch verliebt hat, in eine Schuhe verliebt hat und so weiter. Was zählt, ist das Verliebtsein und alle diese Mechanismen und alle diese Kräfte und so weiter, die da spielen, der Gegenstand spielt überhaupt keine Rolle, könnte jedes sein, also jede beliebige. Das ist auch das Prinzip der Übertragung. Ja. Alle libidinösen Kräfte sind für Freud unbegrenzt übertragbar. Ja, übertragbar nach der theoretischen Regel der Metonymie und Metaphorik. Das heißt, ist man in jemanden verliebt, dann ist man in seinen Schuh verliebt und in ihre Schuhe verliebt. Und dieser metonymische Übergang sozusagen ändert nicht sozusagen an der Sache. Das bedeutet im nächsten Schritt, dass der Führer, und das ist das große Problem ja, für viele bei Freud, dass der Führer ist auch so wie eine Schuh. Ja? Das heißt, der Führer wird beschrieben, der Führer wird beschrieben in dieser Beziehung als Gegenstand, als Objekt, das von sich aus sozusagen nicht zu melden war. Und so entstand diese Lücke, die von Adler und vielen anderen dann gefühlt haben, zu versuchen, das Gefühl zu fühlen. Und sie haben gesagt, was das bei Freud fehlt, also für die 20 Jahre, fehlt, ist die Psychologie des Führers. Und es gab so Versuche, psychologische Biografien von Luther zum Beispiel zu schreiben, oder von Woodrow Wilson, ja, zusammen mit Freud geschrieben. Das hat immer fehlgeschlagen, das hat nie funktioniert, nie richtig funktioniert. Und irgendwie ist das sozusagen der weiße Fleck ja, in der ganzen Geschichte. Zwar ist, wie gesagt, kulturbildend für Freud in der letzten Zeit der Führer, der in sich sozusagen Kultur, Prinzip und Rechtsprinzip und das alles als Einzelne konzentriert und durch die Liebe zu ihm sozusagen die Kultur trägt. Aber er selbst bleibt ein weißer Fleck und er kann sich unmöglich artikulieren ja, in dieser Beziehung, bleibt immer nur der Gegenstand. Aber in dem Augenblick, in dem er beginnt, kein Gegenstand zu sein, sich zu äußern und zu agieren, wird er sozusagen zu Herde. Ja, er wird sozusagen wiederum nur zum Spielball der libidinösen Kräfte. Er verliert seine Führerrolle. Seine Führerrolle ist dieser sozusagen unbesäte Gegenstand letztendlich zu sein, diese Projektionsfläche zu sein. Die Frage, wie wird man zu so einer Projektionsfläche, das ist eine interessante Frage. Am Ende macht Freud einen Hinweis, der sehr kurz sich und damit endlich auch, der mich aber völlig fasziniert hat, weil ich wirklich viele Menschen in meinem Leben gesehen habe, auf die diese Beschreibung kaum genau zutrifft. Und Freud sagt, ja gut, also Führer nicht, ja, Aber wie ist die Psychologie des Künstlers oder des kreativen Menschen? Und er beschreibt das so, dass er, und das ist wirklich eine merkwürdige Weise zu treffen, er schreibt, dass der Künstler ist derjenige, der nicht kultiviert genug ist, um seine Direktwünsche effektiv zu sublimieren. Ja, das heißt, die sind zu direkt. Seine Wünsche sind zu direkt und können von der herrschenden Kultursystem nicht aufgefangen werden. Er ist sozusagen ein unterentwickeltes Individuum in dem Sinne, dass er über die kulturellen Mechanismen nicht verfügt, die die Kultur ihm bereitstellt, immer schon bereitstellt, um diese Sublimationsarbeit zu vollziehen. Und das bedeutet eigentlich für ihn, dass er neurotisch wird, weil er ständig frustriert ist. Und neurotisch zu werden, bedeutet nichts anderes als Ersatz Sublimationsverfahren zu entwerfen, statt den kulturell immer schon existierten. Und er sagt, solche Menschen erfinden alles neu. Sie erfinden den neuen Staat, sie erfinden die neue Kunst, sie erfinden sozusagen die neue Moral und so weiter und so fort, weil sie ihre Direktwünsche selbst, sozusagen der eigenen Arbeit, sublimieren müssen, weil sie nicht kultiviert genug sind, um die allgemein kultivierten Mechanismen zu übernehmen. Und deswegen werden sie kreativ, ja, weil sie diese Sublimation im Grunde eine unnütze Arbeit machen oder unnötige Arbeit machen, die eben schon längst gemacht worden ist. Aber sie machen diese Arbeit von sich aus und plötzlich erweist diese Arbeit eben als faszinierend kreativ. Das ist vielleicht ein Hinweis darauf, wie das funktionieren kann. Und er beschreibt auch in wenigen Sätzen eigentlich sehr schön, wie diese kreative Arbeit vor sich geht, dass sie ständig in der künstlerischen Arbeit und so ständig so schwankt, die Menschen ständig schwankt zwischen Verlust und Wiedergewinnung des libidinösen Objekts. Ja, im Schach. Irgendwann scheint es ihm, dass er dieses libidinöse Objekt schon bekommen hat und dann plötzlich merkt, dass das nicht der Fall ist und geht der weitere Schritt, entweder des direkten Wunsches oder der Sublimierung und so weiter. Also diese Dynamik, diese Unsicherheit und diese Dynamik, ob man diese Gegenstand bekommen hat oder nicht bekommen hat, ob der Wunsch direkt oder nicht direkt ist. Diese Unsicherheit, die aus einer ungenügenden Kultiviertheit entsteht, treibt einen zu eigenen Prinzipien. Na gut, wir haben es gemacht und müssen sozusagen im Gedächtnis behalten, vor allem diese ableitende Massen aus der individuellen Psychologie für Prinzip als der einzige Prinzip sozusagen der Kulturerhaltung. Und die Liebe zum Führer als eine Mischung zwischen Regression, das heißt kulturstabilisierende Meditation auf der einen Seite und sexuelle Überspannung in Bezug auf das frei gewählte sexuelle Objekt auf der anderen Seite. Ja. Aber was eben diese Dynamik des Kulturtraums, also dieses Spiel, das ist. Ja, okay, und Amen.